Vielleicht fallen wir ausnahmsweise mal mit der Seitentür ins Haus dieses Romans. Vielleicht ist es auch gar nicht die Seitentür. Der Roman jedenfalls heißt Das Lächeln der Alligatoren. Michael Wildenhain hat ihn geschrieben. Und der Satz, mit dem wir in ihn hineinstolpern, steht ziemlich am Ende. Da ist der Junge, mit dem es losgeht, der erzählt und dann wieder erzählt, neben sich tritt, ein gemachter Mann. Er fühlt sich, sagt er vielleicht einmal zu oft, wohl in seinem Leben. Trägt teure Schuhe, weil seine Frau das gerne mag. Mitte 40 ist er, 2 Kinder, 1 von jeder Sorte hat er. Er müsste gar nicht der Professor sein, der er ist. Er hat gut geerbt. In Hamburg arbeitet er jetzt. Wohnhaft ist er in einer Suite über der Hafenstadt. Professor ist er für vergleichende Kognitionswissenschaft, ein Forschungsgebiet, das er mehr oder weniger selbst erfunden hat. Und nun also der Satz. Vielleicht ist Verstehen nichts anderes als eine subtile Form von Gewalt. Vielleicht ist übrigens das vielleicht am häufigsten gebrauchte Wort in diesem Roman, der niedlicher heißt, als er ist. Und wenn der Satz stimmt, dann ist Das Lächeln der Alligatoren ein gewaltiger Roman. Einer, in dem sich einer ständig Gewalt antut, in dem er verstehen will, erzählen will, was war, wie dieses Durcheinandertal entstand, aus dem jetzt ein vermeintlich ganz normales, friedliches, bürgerliches Leben wächst. Dass es eine seltsame Form von Gewalt ist, die sich dieser Matthias antut, der seinen Vornamen hasst, der seinen Vater hasst, der sich wahrscheinlich selbst hasst, dazu kommen wir später. Michael Wildenhain hat man, als vor kurzem die Shortlist des Leipziger Buchpreises bekannt wurde und Das Lächeln der Alligatoren draufstand, als Erzähler der älteren Generation bezeichnet. Das ist wenigstens ein kleines bisschen frech. Wildenhain, geborener Berliner, Hausbesetzer, Student diverser Studiengänge, ist Jahrgang 1958. Er gehört unverdient zu den Unbekannten unter den arrivierten Autoren, was zweierlei Gründe haben mag. Wildenhain hat einen Hang zum Erwachsenwerden. Sein Erzählen kreist um die Pubertät von Menschen und um die der Republik, in der wir leben. Meistens kreist es um beides. Außerdem ist Wildenhain erklärtes Parteimitglied der Linken, der mit ziemlicher Sicherheit politischste Schriftsteller nicht nur seiner Generation. Porträtist des alten West-Berlin, des alten Kreuzberg. Immer wieder, immer neu gräbt er sich ein in die Zeit, als die Republik noch jung und noch rebellisch war, als Rebellion Widerstand in Terror umschlug und fragt sich, warum das so sein musste. Wenn man so will, ist sein ganzes Werk eine subtile Form von Gewalt. Die Geschichte von Matthias, Carsten und Martha ist es allemal. Sie setzt das Wildenhain-Projekt fort, bringt es aber, was erzählerische Frische und Wagemut angeht, auf ein ziemlich neues Niveau. Eigentlich eine Liebesgeschichte. Sie beginnt auf Sylt. Da ist viel Sand, schwankender Boden. Der erzählt, tastet sich heran, probiert, versucht, bricht ab. Das wird er im Verlauf des in 3 der Lebensstufen des Matthias geteilten Romans immer wieder machen. Er versucht es anders. Flüchtet in die Wissenschaft, vor dem Grauen der Wirklichkeit, vor Schuld, vor dem, was aus dem Sand bricht. Carsten zum Beispiel. Wegen ihm sind sie auf Sylt. Die Mutter und der große Bruder Matthias. Er war ein kluges Kind. Er ist immer noch hochbegabt. Im Legen von Mustern mit Bauklötzchen. Im Verfertigen feiner Zeichen. In seinem Erbrochenen. Matthias hat ihn als kleines Kind mal aus dem Bett geworfen. Da ist etwas mit seinem Schädel passiert. Dann kam Fieber dazu. Seitdem ist er so. Und er bleibt auch so. Faltet Stanolpapier, isst Vollmilchschokolade, lächelt nie. Lässt sich nur von Martha, die ihn pflegt, im Heim berühren. Dass Matthias sein zumindest wissenschaftliches Leben mit der Untersuchung künstlicher und menschlicher Intelligenz zubringt, hat auch etwas mit Schuldabtragen zu tun. Aber so genau will das Matthias gar nicht wissen. Martha muss ihn ständig an seinen Bruder erinnern. Für Martha ist Carsten nicht debil, er ist besonders. Martha ist auch besonders, ein wildes Mädchen. Ein Mädchen, wie man es in der Pubertät vielleicht besser nicht trifft. Weil es, Matthias geschieht es jedenfalls so, einen dann nicht mehr loslässt. Und weil es eine Zeit der doppelten Pubertät ist, in die Martha und Matthias hineingeraten, ist Martha irgendwann dann da, wo sich Wildenhain am besten auskennt. Im wilden Berlin, unter Hausbesetzern, in der nächsten Generation der RAF. Matthias wird mitgerissen, weil Martha ihn mitreißt. Politik interessiert ihn nicht, Martha schon. Matthias, der Intelligenzforscher, der das Verstehen lernen, das Denken verstehen will, gerät immer tiefer in einen Mahlstrom aus Verrat, merkt, dass alles in seinem Leben mit Unverstehbarem vergiftet ist. Der Nennvater zum Beispiel, der Onkel, bei dem er aufwuchs, beschützt in einer Villa, den er beerbt, begleitete ärztlich den Hungerstreik von Holger Mainz und den anderen aus der Rote Armee-Fraktion. Und er hortet Filme, die ihn dabei zeigen, wie er im Konzentrationslager geistig beeinträchtigten Kindern, Kindern also wie Carsten, die Schädel aufsägt ohne Betäubung. Martha steht irgendwann neben ihm. Sie ist mit ihrer Terrorgruppe aus der Wohngemeinschaft eingebrochen, hält ihm die Pistole gegen den Schädel und drückt ab. Wann der Verrat, die Falschheit in ein Leben kommt, untersucht Wildenhain, und wie man sich vielleicht aus Feigheit, aus Selbstflucht in etwas einrichtet, das vielleicht noch falscher ist. Am Ende ist Matthias frei. Martha benutzt ihn zum Selbstmord, aber er ist auch nicht weniger in sich gefangen, als es Carsten ist. Das ist schon grausam. Vielleicht.